Zwischenfälle. Hörgeschichte auf Radio Z.
War da was?
Ja, gegenläufige Erinnerungen.
Die Radikalen der alten Frauen.
Der Aufstand gegen die WAA.
Die renitenten Nonnen des Mittelalters. Zwischenfälle.
Hörgeschichte auf Radio Z.
Die beunruhigende Aktualität der Vergangenheit.
Heute Brot und Frieden. Antikriegsbewegung und Streiks im Ersten Weltkrieg. Bild 1. Mobilmachung 1914. Eine Schar Uniformierter, teils mit Pickelhauben, teils mit zivilen Hüten. Gewehre sind geschultert. Entschlossenen Schritts und offenbar mit Freude ziehen sie in den Krieg. Die einzige Frau im Zentrum der Menge winkt in die Kamera.
Bilder wie die hier prägen unsere Vorstellung vom Kriegsausbruch 1914. Wir sehen jubelnde Massen, Soldaten, die begeistert in den Krieg ziehen. Wir dürfen natürlich aber nicht vergessen, dass solche Bilder auch Propaganda waren. Es waren nicht alle begeistert, nicht die komplette Bevölkerung. Aber trotzdem, selbst viele Linke haben ja geglaubt, dass dieser Krieg richtig und notwendig war. Ein paar Namen: Max Ernst, Otto Dix, Alfred Döblin, Ernst Toller. Das waren ganz bestimmt keine Rechten. Aber sie und viele andere haben sich tatsächlich freiwillig gemeldet. Dabei haben die Sozialdemokraten bis 1914 eine klare Antikriegshaltung gehabt. Die Zweite Internationale hatte den Krieg absolut verurteilt und hat den Frieden zur wichtigsten Voraussetzung der Befreiung erklärt. Und wenn trotzdem ein Krieg ausbricht, so hieß es dann, müsse man für dessen rasche Beendigung eintreten. In der SPD-Reichstagsfraktion war eigentlich auch immer die Parole gewesen, keinen Mann, keine Groschen für den imperialen Nationalismus. Also es gab da ein Bewusstsein dafür und dann trotzdem. Am 4. August 1914 stimmen die SPD-Abgeordneten fast geschlossen für die Kriegskredite. Wie konnte es dazu kommen? Am 31. Juli 1914 verkündete Kaiser Wilhelm die Verteidigungslüge.
Mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf zu den Waffen. Jedes Schwanken und jedes Zögern wäre Verrat am Vaterlande. Um sein oder nicht sein unseres Reiches handelt es sich.
In Wirklichkeit hatte das Kaiserreich alles getan, um den Frieden zu sabotieren. Auf die Frage, warum es mit der Kriegserklärung denn so eilig hatte, sagte der Kaiser, sonst kriege ich die Sozialdemokraten nicht. Denn Russland galt der Arbeiterbewegung nicht zu Unrecht als reaktionärstes, blutigstes Regime Europas. Das SPD-Urgestein August Bebel hat noch 1907 gesagt:
Wenn es zu einem Kriege mit Russland käme, das ich als Feind aller Kultur und aller Unterdrückten ansehe, dann bin ich, alter Knabe, noch bereit, die Flinte auf den Buckel zu nehmen und in den Krieg gegen Russland zu ziehen.
Auch für die Sozialistin Käthe Leichter, die später mal zur überzeugten Pazifistin wurde im Verlauf des Kriegs, war das der Grund für ihre Haltung am Anfang des Kriegs.
Russland, das war der Zarismus, das war das Dunkel. Krieg gegen Russland, das war ein Freiheitskrieg. Warum hätte ich politisch ungeschultes, gutbürgerliches Schulmädel klüger und weitsichtiger sein sollen als so viele langjährige, geschulte Sozialdemokraten?
Noch zwei Wochen vor der Kriegserklärung Russlands hat die Parteiführung aufgerufen, in Massenversammlungen den unerschütterlichen Friedenswillen des klassenbewussten Proletariats zum Ausdruck zu bringen, so hieß es im Flugblatt. Zeitgleich waren aber bereits Gespräche zwischen Parteirechten und Regierung im Gange. Ein rechter SPD-Abgeordneter versicherte am 28. Juli, also noch vor dem Kriegsausbruch, dem Reichskanzler, dass
keinerlei wie immer geartete Aktion, general oder partieller Streik, Sabotage oder dergleichen geplant oder auch nur zu befürchten ist.
Die einen mochten vielleicht wirklich überzeugt gewesen sein, dass dieser Krieg notwendig ist, aber es gab natürlich auch andere Motive innerhalb der SPD. Zum Beispiel eines war, dass man hat immer gesagt, die vaterlandslosen Gesellen sind diese Sozialdemokraten. Sie waren der innere Feind fürs Kaiserreich und für die bürgerliche Klasse. Und sie sind von den Herrschenden mit Repression bedroht worden und sie waren eben ausgeschlossen aus dieser bürgerlichen Gesellschaft. Und jetzt sahen manche die Chance dafür, eben dazuzugehören. Noch konsequenter auf Linie gingen die Führer der Gewerkschaft. Die haben diesen Burgfrieden, den es dann gab, der geschlossen wurde, ohne Not geschlossen, also und haben damit eben verzichtet auf oppositionelle Aktivitäten und auf Streiks. Man hat gehofft, im Gegenzug Reformen zugestanden zu bekommen, mit denen sie die eigene Position verbessern würden. Doch gerade weil solche Positionen in einem krassen Gegensatz standen zur klaren antimilitaristischen Haltung vieler Sozialistinnen, der meisten Sozialistinnen, gingen auch viele Linke und GewerkschafterInnen schon früh auf Oppositionskurs. In der Gruppe Internationale organisierte bei Kriegsbeginn Rosa Luxemburg die GegnerInnen der Friedenspolitik. Auch Karl Liebknecht trat dann kurze Zeit später dieser Gruppe bei. 1916 entstand daraus dann die Spartakus-Gruppe. Zwischen der kriegspolitikkonformen Mehrheits-SPD, die man dann MSPD genannt hat, und den Spartakisten ist noch die unabhängige SPD, die USPD, entstanden mit einer Antikriegshaltung und einer Offenheit zur Räterepublik. Die hatte dann so gegen Ende des Kriegs etwa 100.000 Mitglieder. Andere gemäßigte Kriegsgegner schlossen sich der Sozialdemokratischen Arbeitsgemeinschaft SAG an. Also schlossen sich darin zusammen, die blieben dann innerhalb der alten SPD. Und in den Betrieben organisierten sich ab 1916 die revolutionären Obleute unabhängig von der Gewerkschaftsführung und Partei, und das sollte von Bedeutung sein dann im weiteren Verlauf.
Bild 2. Siegreiche Revolutionäre. 2 Dutzend Männer aufgereiht zum Gruppenfoto. Etliche von ihnen in Arbeitsmontur, andere in Hut und Mantel. 4 von ihnen präsentieren Arbeitsgeräte, als wären es Waffen. Im Vordergrund ein Banner: Hoch lebe die Revolution. Eine einzelne Frau in der ersten Reihe. Die Zeitungen der Spartakisten und der USPD werden präsentiert.
Diese revolutionären Obleute, die hatten in Berlin ihren Schwerpunkt. Sie sind eben zu Kriegsbeginn entstanden aus der gewerkschaftlichen Branchenorganisation der Dreher. Zunächst waren das gewählte Vertrauensleute, die sich eher so mit betrieblichen Problemen befassten. Und im Verlauf des Kriegs radikalisierten sie sich und waren dann die wichtigsten Träger des Rätegedankens. Da die Gewerkschaftsführung mit den Burgfrieden ohne Not auch das Streikrecht preisgegeben hatte, verschlechterten sich dann wegen der Lohnstopps die Lebensverhältnisse der Arbeiter und Arbeiterinnen. Bereits 1914 kam es daher zu wilden Streiks, aus denen sich das Netzwerk der Obleute als Geheimorganisation entwickelte. Ursprünglich hatte sich in Berlin ein Kreis von ehrenamtlichen Funktionären und Vertrauensleuten der Metallergewerkschaft DMV bei Treffen nach so offiziellen Sitzungen hat man sich in Lokalen zusammengefunden, so habe ich mir das zusammengelesen. Und jeder von ihnen hatte dann selbst aber auch wieder Vertraute in den Betrieben, auf die er sich stützen konnte. Im Verlauf von 2 Jahren wurde daraus eine reichsweit durchaus handlungsfähige Organisation, also zumindest eine Organisation mit Einfluss auf die ArbeiterInnenklasse. Der Historiker Rolf Hofrocke schreibt dazu:
Dieser Einfluss war möglich durch die enge Basisbindung der Obleute. Nur Arbeiter, die tatsächlich das Vertrauen einer Mehrheit ihrer Kollegen und Kolleginnen genossen, wurden in den Kreis aufgenommen. Durch die Verankerung in den Betrieben hatten die Obleute stets ein besseres Ohr für die Stimmung der Massen als die in den Parlamenten agierende USPD und der Spartakusbund. Bei ihren Aktionen achteten sie stets darauf, nicht gegen die Stimmung der Basis in den Fabriken zu handeln. Eine Taktik, die ihnen teilweise den Vorwurf der Zögerlichkeit eintrug, andererseits aber den Erfolg ihrer Aktionen gewährleistete.
Zu dem schönen Bild, das wir da sehen, ich kann nicht sagen, ob das die Irrevolutionären Obleute sind, aber es ist möglich, dass die das sind. Es gab in den gewerkschaftlichen Funktionen damals noch extrem wenig Frauen. Die Claire Kasper, das ist die einzige, die den Revolutionären Obleuten angehört hat. Das könnte sie zum Beispiel sein, möglicherweise die Frau, die man da drin sieht. Vielleicht. Claire Kasper berichtet, im Rahmen einer Betriebsversammlung wurde sie zur Sprecherin.
Die Versammlung wurde innerhalb des Betriebs von einem Obergelben geleitet. Nachdem ich die Forderungen der Frauen vorgetragen hatte, herrschte so ein Kampfgeist unter ihnen, dass der Vertreter der Firma Zugeständnisse machen musste. Man erkannte in mir natürlich die Aufwieglerin und einige Tage später wurde ich unter fadenscheinigen Gründen entlassen.
Bild 3. Ein Laden. Vereinigte Pommersche Meiereien. Großes Werbeschild, Butter. Der Rollladen vor der Tür halb geschlossen. Davor eine geduldig wartende riesige Menschenschlange mit Taschen und Körben. Es sind fast nur Frauen, der Kleidung nach aus der Arbeiterinnenklasse. Manche blicken sorgenvoll, einige lächeln in die Kamera.
Glaubensbekenntnis. Ich glaube an die Deutsche, die alleinige Ernährerin des deutschen Volkes, und an die Marmelade, ihre stammverwandte Genossin, empfangen vom Kriegsernährungsamt, gelitten unter der Zentraleinkaufsgenossenschaft, gesammelt und gepresst, niedergeworfen zur Erde, am dritten Tage wieder auferstanden als Tafelapfel, von dannen sie kommen wird als Brotaufstrichmittel für Deutschlands tapfere Söhne. Ich glaube an die heiligen Propheten, an die allgemeine Wuchergesellschaft, Gemeinschaft der Hamsterer, Verteuerung des Fleisches, Erhöhung der Steuern, Verkürzung der Brotration und einen ewigen Kriegszustand. Amen.
Die Steckrübe war in den sogenannten Rübenwintern Hauptnahrungsmittel der Deutschen. Man hat sie eben zu Suppe, Auflauf, Koteletts, Pudding, zu Marmelade verarbeitet und die Bäcker haben Mehl draus gemacht und damit das Brot gestreckt. Das Reich war im Grunde auf die Situation gar nicht vorbereitet gewesen. Man hat vorher viele Lebensmittel importiert, das ging jetzt nicht mehr. Es fehlten auch die Arbeitskräfte für die Ernte, weil so viele Männer eingezogen waren. Rationierung, Beschränkung der Verwendung von Lebensmitteln führten dann dazu, dass die Lebensmittel auf den Schwarzmarkt verschwunden sind, man sie nicht mehr kaufen konnte. Auch die Verordnung, das Brot mit Kartoffelmehl zu strecken, erstmal half nicht. Die Bauern, die Viehwirtschaft hatten, die verfütterten, illegal war das natürlich, die Kartoffeln lieber an die Schweine, weil sie für das Fleisch mehr Geld bekommen haben. 1915 wurden dann schon Brotkarten eingeführt. Das hieß aber nicht unbedingt, dass man mit diesen Brotkarten auch Brot bekam. Wenn es nämlich aus war, gab es halt keins. Der damalige linksliberale Nürnberger Oberbürgermeister hat angemerkt, dass die Rationierungs- und Versorgungspläne technisch eigentlich gar nicht durchführbar waren, so wie sie durchgeführt werden hätten sollen, und lobte dann insbesondere die Nürnberger Anstrengungen, sie trotzdem umzusetzen.
Dass das Werk dennoch gelang, wird für immer ein Ruhmesblatt der deutschen Städteverwaltung sein, die über alle Schwierigkeiten hinweg die Aufgaben löste. Wir haben in diesen Tagen in aller Stille das Jubiläum der 100. Brotkartenwoche gefeiert und damit die Erinnerung an einen großen Sieg in der Heimat.
Es ist sicher, dass die Bevölkerung das keineswegs so sah wie der Bürgermeister und die Preise für die Lebensmittel, die es gab, die stiegen und stiegen. Das Heer kaufte die Märkte leer und trieb die Preise weiter in die Höhe, aber die Löhne konnten halt nicht mithalten, da es offiziell ja gar keine Streiks geben durfte und dadurch eben die Löhne nicht erhöht werden konnten. Das war eben der Burgfrieden der Gewerkschaftsführung. Es gab eine massive Mangelernährung. Betroffen waren vor allem die Familien, bei denen die Männer im Krieg waren. Und das sorgte natürlich nochmal zusätzlich für Empörung. Dass sich die Empörung zunächst in Grenzen hielt, das war auch in Nürnberg der Mithilfe der Gewerkschaften zu verdanken. So heißt es 1915 in einem Wochenbericht des Nürnberger Bürgermeisters Gessler, der gerade schon zitiert wurde.
Wenn es bis jetzt gelungen ist, die Bevölkerung zu beruhigen, so ist dies in erster Linie der Aufklärungsarbeit der Arbeiter und Gewerkschaftsführer zu danken, die in zahlreichen Versammlungen immer wieder auf die patriotische Pflicht zum Durchhalten hinwiesen.
Bild 4. Ein zeitgenössisches Gemälde. Es zeigt den Augenblick, als Karl Liebknecht am 1. Mai 1916 auf dem Potsdamer Platz in Berlin verhaftet wird. Der sich wehrende und in die Menge rufende Politiker wird von zwei Polizisten gepackt. Menschen, die auf ihn zueilen wollen, sind in der Bewegung festgehalten.
Versuche, die Menschen gegen den Krieg auf die Straße zu kriegen, hatten erstmal wenig Erfolg gezeigt. Dann aber zeichnete sich eine zunehmende Unzufriedenheit mit dem Krieg und den Folgen ab. Das war eine gute Gelegenheit zu einer Massendemonstration für den Frieden, der 1. Mai 1916. Die Gruppe Internationale hat eine entsprechende Kundgebung vorbereitet mit eigenen Flugblättern. Die gemäßigteren Kriegsgegner in der Sozialdemokratischen Arbeitsgemeinschaft, SAG, lehnten die Teilnahme zwar ab, aber trotzdem kamen dann einige Tausend zur Kundgebung auf dem Potsdamer Platz in Berlin. Darunter viele Mitglieder der Sozialdemokratischen Arbeiterjugend, SAJ. Ein massives Polizeiaufgebot erwartete die Kriegsgegner. Karl Liebknecht ergreift das Wort. Nieder mit dem Krieg, nieder mit der Regierung. Polizisten drängen sich durch die Menschen, die um ihn herum sind und schützen wollen, und führen ihn ab. Die Menge wird in die Nebenstraßen abgedrängt. Eigentlich ist es also kein großer Erfolg, es war nicht mal eine große Demo. Liebknecht als wichtiger Figur der Opposition wird der Prozess gemacht. Bis Kriegsende verschwindet er hinter Gittern. Rosa Luxemburg, die gerade erst wegen einer Rede in Frankfurt ein Jahr eingesessen hatte, wird dann erneut bis Kriegsende in sogenannte Sicherheitsverwahrung genommen und ins Gefängnis gesteckt. Aber die Verhaftung Liebknechts ist auch der Auslöser für den ersten politischen Streik während des Kriegs. Völlig überraschend für die Gewerkschaft, die Sozialdemokraten, aber auch für die politische Polizei im Übrigen, bricht am 28. Juni 1916 ein Streik mit insgesamt etwa 75.000 Beteiligten aus, und zwar aufgrund der Verhaftung Liebknechts. Nach kleineren Demos am Vorabend verlassen ohne gewerkschaftliche Genehmigung die ArbeiterInnen der Berliner Rüstungsbetriebe den Arbeitsplatz. Viele von ihnen demonstrieren an verschiedenen Orten in der Stadt, vor allem vor dem Kommandanturgericht. Denn hier steht Liebknecht vor dem Kriegsgericht. Er wird im Verlauf zu 4 Jahren und 1 Monat Zuchthaus verurteilt. Zu kleineren Solidaritätsdemonstrationen für Liebknecht kam es auch in Stuttgart und Bremen, weiterhin zu einem Streik von einigen tausend ArbeiterInnen und Arbeitern in Braunschweig. Die Führungen von SPD und Gewerkschaften distanzierten sich von diesen Aktionen und versuchten, weiteren politischen Streiks bei den Revisionsterminen des Liebknecht-Verfahrens entgegenzuwirken. Als putschistisches Treiben bezeichnen sie die Aktionen und diffamieren die OrganisatorInnen. Denn dass dieser Streik nicht spontan ausgebrochen sein konnte, das war ihnen eigentlich schon klar. Philipp Scheidemann wütete:
Wenn wir Massenbewegungen machen, so muss das von der Organisation geschehen. Parteileitung, Generalkommission, Gewerkschaftsvorstände sind die Instanzen, die über Streiks in Gemeinschaft mit ihren Vertrauensleuten zu bestimmen haben. Aber nicht anonyme, erbärmliche Hetzer, die keine Spur von Verantwortungsgefühl haben und leider auch der Öffentlichkeit gegenüber keine Verantwortung tragen.
Wer aber waren die anonymen Hetzer ohne Verantwortungsgefühl? Völlig richtig hatte die politische Polizei die revolutionären Obleute ins Auge gefasst. Deren informeller Anführer Richard Müller und weitere mutmaßliche oder wirkliche Akteure wurden strafweise zum Kriegsdienst eingezogen. Zunächst war also auch der Liebknecht-Streik nicht erfolgreich. Allerdings zeigte sich hier dann erstmals, dass die Burgfriedensgewerkschaft und die rechte SPD ihren Einfluss auf den politischen Teil der Klasse verloren haben. Der Historiker Ottokar Luban zeichnet das Bild eines Zusammenwirkens verschiedener Kräfte im Verlauf des Streiks als Voraussetzung für spätere Erfolge.
Der Impuls für den Liebknecht-Streik kam von der Basis in den Rüstungsbetrieben, wurde von den linken Obleuten aufgegriffen und an den Vertreter der Sozialdemokratischen Arbeitsgemeinschaft SAG, Georg Ledebur, und an die Spartakusgruppe herangetragen, um dann gemeinsam über die Massenaktion zu beraten. Die Spartakusgruppe steuerte ihre illegalen Flugschriften, die SAG die organisatorische Unterstützung durch die mehrheitlich oppositionell eingestellte Berliner SPD bei. Diese Koalition zwischen der gewerkschaftlichen Linken und den beiden Gruppierungen der Sozialdemokratischen Partei Linken sollte noch bei weiteren politischen Massenaktionen in der Kriegs- und Revolutionszeit eine große Rolle spielen.
Bild 5. Eine noch größere Menschenschlange, Frauen mit Kopftüchern, ärmlich gekleidet, warten auf Brot. Ort und Jahr unbekannt. Niemand lächelt hier.
Dieser Liebknechtstreik, der hat ja seinen Schwerpunkt eben in Berlin gehabt. An anderen Orten hat er deswegen nur relativ wenig Ausstrahlung gehabt. Im Vordergrund für die meisten Menschen stand zu der Zeit ja auch nicht die Forderung nach dem Ende des Kriegs, sondern es war einfach die katastrophale Versorgungslage, die sie beschäftigt hat. In München und Nürnberg kam es dann zu ersten Lebensmittelkrawallen. Der Alltag der Frauen war geprägt durch das lange Warten vor den Lebensmittelschlangen, wie wir hier sehen. Über Stunden hinweg musste man dann oft warten und manchmal hat man dann eigentlich gar nichts bekommen, weil alles schon weg war. Solche von Zeitgenossen als Lebensmittelprozessionen oder Polonaise bezeichnete Warteschlangen konnten sich dann schnell zu politischen Demonstrationen ausweiten. Und so kam es auch. Am frühen Abend des 6. Juli 1916 standen in Nürnberg 200 Frauen auf der Insel Schütt an, um dort Eier zu kaufen. Doch zu haben gab es keine. Um ihrer Beschwerde darüber Nachdruck zu verleihen, zogen sie dann vor das Wohnhaus des Bürgermeisters hier zu sehen. Eine ähnliche Situation ereignete sich nördlich in der Altstadt zeitgleich, weil im dortigen Kolonialwarenladen die Butter nach nur 30 Minuten bereits ausverkauft war. Es kam zu krawallartigen Szenen der erbosten Frauen. Schließlich war die Menschenansammlung auf über 2000 Personen angewachsen, die von einer Handvoll Soldaten im Zaum gehalten werden sollte. Im Polizeiprotokoll heißt es:
Die Menge johlte und pfiff. Ein Wachmann wurde mit Steinen beworfen, ein anderer mit Pferdemist und Straßenkot. Der Letztere wurde an der Festnahme eines ihn beleidigenden Soldaten durch die Menge gehindert und von diesen derart bedrängt, dass er blank zog. Im Ganzen waren etwa 60 bis 70 Soldaten in der Menge, die zum größten Teil für diese Partei ergriff.
Also vielleicht sieht man an dieser Situation schon ein bisschen, dass der Staat seine Autorität verliert. Ich weiß es nicht ganz genau, aber das ist durchaus möglich. Einfach deswegen, weil er nicht in der Lage ist, die Versorgung der Menschen zu organisieren. Es gab noch einen zweiten Grund dafür, möglicherweise, weil er aufgrund der Kriegsmobilisierung auch ein Personalproblem hatte. Die Stadtchronik Nürnbergs verzeichnet dazu, dass von ursprünglich 380 Polizisten, was für heutige Verhältnisse glaube ich auch nicht viel wäre, wegen des Krieges jetzt nur noch ein Zehntel zur Verfügung standen. Daher hatte die Stadt 260 Hilfspolizisten eingestellt, größtenteils waren das Erwerbslose, die aber offenbar bei den Krawallen dann nicht sehr zuverlässig waren und mit den Protestierenden sympathisierten. Angesichts der Lage forderte der Magistrat eine militärische Einsatztruppe. In einem Schreiben hieß es ganz bescheiden:
Im Falle eines notwendig werdenden Aufgebots der bewaffneten Macht dürften 2 bis 3 kriegsstarke Infanteriekompanien mit einem Eskadron Kavallerie voraussichtlich genügen.
Daraufhin wurden der Stadt dann 11 Soldaten zugesagt, von denen sich aber nur 3 zum Dienst meldeten. Einer davon musste wegen dienstlicher Verfehlungen dann gleich wieder entlassen werden. Mitte März 1917 kam es erneut zu Ernährungsunruhen in Nürnberg und wieder, so heißt es in den zeitgenössischen Quellen, waren die Unruhestifter schimpfende Frauen, die Kartoffeln und Brot forderten. Diesmal zog die Menge vors Rathaus. Die Fensterscheiben eines Bäckerladens wurden eingeschlagen, erneut schlugen sich Soldaten auf die Seite der Protestierenden und leisteten bei der Räumung des Marktplatzes sogar offen Widerstand. Der Polizei gelang es nur schwer, die aufgebrachte Menge zu zerstreuen. Nun wurde die militärische Bewachung des Rathauses angeordnet und man schickte Militär mit aufgepflanzten Bajonetten auf Patrouille.
Bild 6. Das Bild zeigt eine Armenspeisung im Nürnberger Herkules-Velodrom. Hunderte Menschen, Frauen, Männer, Kinder, sitzen an langen, mit Tellern und Schüsseln gedeckten Tischen. Über ihnen wölbt sich die Bogendecke des Velodroms. Dieses war ein prächtiger Fachwerkbau neben dem Opernhaus, der in Friedenszeiten als Radfahrübungshalle diente.
Der Winter 1916 dämpfte dann die Kriegsbegeisterung der Bevölkerung nochmals erheblich. Als Steckrübenwinter ging er in die Geschichte und das kollektive Gedächtnis ein. Es herrschte Hunger, die Rationen wurden auf 1000 Kalorien reduziert, das ist also weit unterhalb des Mindestbedarfs auf Dauer. Als die Brotrationen zum 15. April 1917 nochmals reduziert werden sollten, schlug das für viele dem Fass den Boden aus. Es wurde zum Auslöser für einen Massenstreik in Berlin und Leipzig. Über 200.000 Menschen streikten und es bildeten sich teilweise Demozüge in Richtung Innenstadt in Berlin. Der Motor hinter dem Streik? Die revolutionären Obleute. Kurz vor dem Streik wurde Richard Müller, der informelle Vorsitzende der Obleute, verhaftet und strafhalber zum Militär eingezogen. Von vielen seiner Genossen wurde eine Denunziation der Gewerkschaftsführung vermutet, was die Wut unter den Arbeitern noch steigerte. Die Gewerkschaften stellten sich gegen die Aktionen und drängten die Sozialdemokraten zu einem Aufruf gegen den Streik. Die aber wiederum haben das abgelehnt, weil sie einen großen Druck von der Basis hatten. Der damalige SPD-Vorsitzende Philipp Scheidemann erinnert sich:
Der besonnene Führer der Berliner Metallverarbeiterverbandes Kohn hatte definitiv erklärt, dass jeder Aufruf gegen den Streik vollkommen nutzlos sein werde. Darauf antwortete ich, dass es nach dieser Erklärung eine grenzenlose politische Dummheit sein würde, einen Aufruf gegen den Streik zu veröffentlichen.
Sie haben also nicht dagegen agiert, wie es von Ihnen gefordert wurde, sondern die Mehrheits-SPD ist dann in die Streikleitung eingetreten und hat natürlich auch ein bisschen dann Einfluss auf Inhalte und Formen der Aktionen genommen und es dadurch dann kanalisiert. In Berlin blieb aber der Streik dann auch tatsächlich relativ ruhig und die politischen Friedensforderungen sind im Hintergrund geblieben. Das war wohl aber auch die Linie der revolutionären Obleute. Die waren sehr nah an den Betrieben dran und die hatten ja ihre Vertrauensleute vor allem in den Berliner Metallbetrieben und haben zu dieser Zeit noch gar keine Massenbasis für eine Antikriegsbewegung gesehen und deswegen war das aus ihrer Sicht auch korrekt, so sozusagen andere Dinge in den Vordergrund zu stellen. Ein bisschen anders war es in Leipzig, da gab es ebenfalls Arbeitsniederlegungen mit der beachtlichen Zahl von immerhin 30.000 Beteiligten und erstmals wurden dort neben den ökonomischen auch politische Forderungen nach Demokratisierung und Friedensverhandlungen erhoben.
Die Versammlung verlangt sofortige, hinreichende Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln und Kohlen. Sie verlangt weiter: Erklärung sofortiger Bereitschaft zum Frieden ohne jede Annexion, Beseitigung des Belagerungszustandes und der Zensur, Abschaffung des Hilfsdienstgesetzes, freies und gleiches Wahlrecht in allen Bundesstaaten. Die Arbeit soll in Leipzig erst wieder aufgenommen werden, wenn der Reichskanzler der Deputation befriedigende Antwort gegeben hat. Geschieht das nicht, dann soll sofort ein Arbeiterrat eingesetzt werden.
Das war eine unerhörte Forderung mit einer zumal in Kriegszeiten unerhörten Androhung. Zu Streiks ist es auch in Magdeburg und Kiel gekommen mit jeweils 10.000 Menschen und mit noch weniger Teilnehmern in anderen weiteren Städten. Damit war aber zum ersten Mal während des Kriegs überregional von Massenstreiks zu hören, von denen einige einen eindeutig politischen Charakter aufwiesen. Dazu mag auch die Revolution in Russland beigetragen haben im Februar.
Bild 7. Ein riesiger Demozug von Frauen mit Kopftüchern. Sie tragen ein Transparent mit Forderungen in russischen Schriftzeichen und Sprache. Am Rande stehen untätig einige Soldaten. Die Petrograder Textilarbeiterinnen gehen 1917 in den Ausstand. Sie fordern Brot und Frieden und lösen die Februarrevolution aus.
Philipp Scheidemann aus der SPD-Spitze, der SPD-Vorsitzende, drängte den damaligen Chef der Reichskanzlei Warnschaffe, sich angesichts der Stimmung mit behördlichen Maßnahmen zurückzuhalten. Scheidemann habe ihm gesagt, erinnerte sich:
Die Psyche des Volkes ist eine andere geworden im Kriege, namentlich auch seit der russischen Revolution.
Man sieht also, SPD und Gewerkschaften distanzieren sich vom Streik und warnen, wie bereits im Vorjahr, weitere Aktionen vorzunehmen. Und währenddessen traten Reichstagsabgeordnete der neu gegründeten Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, USPD, in den Betrieben auf und die Spartas-Großgruppe unterstützte sie mit Flugblattaktionen. So ist dieser Streik organisiert worden in Berlin. Im Anschluss gab es dann erneut heftige Repressionen. Also es hört sich jetzt alles so an, als wäre das total easy gewesen, aber es war natürlich überhaupt nicht so, sondern die Behörden haben sehr wohl gewusst, wo sie hingucken müssen. Es gab einige tausend Streikbeteiligte, die wie Richard Müller zuvor schon aus Strafe zum Militärdienst eingezogen wurden. Und anders als er haben viele von ihnen das Kriegsende und die Revolution dann gar nicht mehr erlebt. In der Folge hatten die harten Strafen aber auch abschreckende Wirkung, kann man vermuten. Es gelang nämlich für die nächsten Monate nicht mehr, größere Massen zu Antikriegsaktionen zu mobilisieren.
Bild 8. Zwei Frauen, zwei Männer in einer Nürnberger Rüstungsfabrik in Arbeitsmontur. Im Hintergrund massive eiserne Maschinen, darüber zu sehen die breiten Antriebsriemen der Fabrik.
So, hier sehen wir Nürnberger Fabrikarbeiterinnen, ne, so wie die sind ja viele Frauen dann an Arbeitsplätze gekommen, die zuvor von Männern eingenommen wurden. Lange galt deswegen in der Geschichtsschreibung auch der Erste Weltkrieg als ein Motor der Emanzipation. Hauptgrundlage für diese Annahme war die Zunahme der Frauenarbeitsplätze. Allerdings stimmt es so nicht. Generell sind neue Arbeitsplätze für Frauen und Männer in der Kriegsindustrie entstanden. Aber die ArbeiterInnen wurden von einem Industriezweig oder von anderen Arbeitsplätzen eben nach dorthin verschoben. Weil die Maschinen für den Krieg laufen mussten, hat man die Schutzbestimmungen für ArbeiterInnen aufgehoben und die durften jetzt dann 11 bis 12 Stunden arbeiten. Das waren sehr harte und gesundheitsschädliche Bedingungen und es gab auch unter den angelernten ArbeiterInnen häufig Unfälle und viele davon waren auch tödlich. Das Bild der Frau in der Propaganda war aber eher so wie hier auf diesen Postkarten. Ich weiß nicht, ob wir es lesen können von hinten.
Bild 9. Farbige Postkarte mit rührselig gereimtem Treueschwur. Ein marschbreiter Soldat verabschiedet sich von seiner Liebsten. Bild 10. Witzige Postkarte. Fensterputzerin mit Uniformmütze und gelb-schwarz gestreiften Putzutensilien, Eimer und Leiter vor glänzenden Schaufenstern. Bildunterschrift: Neuer Frauenberuf, ein putziges Mädel.
Zeitgenossen ist natürlich aufgefallen, das starke Aufkommen von Frauen in den bisherigen Männerdomänen. Frauen haben jetzt auch in Berufen gearbeitet, von denen vor dem Krieg niemand gedacht hat, dass sie von Frauen überhaupt ausgeübt werden könnten. Sie wurden Straßenbahnfahrerinnen, Schaffnerinnen, Briefträgerinnen, Maschinenführerinnen. Sie haben in Bohr- und Fräsmaschinen gearbeitet, auf Werften und im Straßenbau.
Bild 11. Fünf junge Briefträgerinnen, etwa 1916-17, in Frauenuniformen mit Posttaschen.
weil die Siege ausgeblieben sind für das Deutsche Reich, begann das Reich dann stärker auf Frauenarbeit in den kriegswichtigen Industrien zu setzen. Es gab zwar keinen Arbeitszwang in dem Sinn für Frauen, aber dem Kriegsamt wurde eine besondere Frauenabteilung angegliedert. Und das war dann somit eine Mobilisierung der Frauen durch Frauen. Also Frauenabteilung heißt, da haben auch Frauen gearbeitet in dieser Abteilung. Die Leitung dieser neuen Einrichtung, genannt Frauenarbeitszentrale, übernahm dann übrigens eine Vertreterin der bürgerlichen Frauenbewegung, Marie Elisabeth Schlüders. Jetzt wurde auch die Frauenarbeitskraft dann Mangelware. Also es wurden ja immer weiter auch Männer eingezogen und in der Not wurde auch versucht, Studentinnen zu mobilisieren. So heißt es 1917 im Aufruf des Kriegsministeriums.
Studentinnen, geht voran. Ihr kennt die Zucht der Arbeit. An Selbstständigkeit gewöhnt, werdet ihr euch rasch in die neuen Aufgaben finden und den Frauen, die euch folgen, ein Beispiel im Durchhalten geben.
1917 überschritt der Frauenanteil in den Rüstungsbetrieben die 50%-Grenze. Das stärkte nach Ansicht von Historikern wie Friedhelm Boll und anderen die Opposition und sollte daher zur Stärke der Januarstreiks 1918 beitragen, zu dem wir dann noch kommen werden. Jungarbeiter und Frauen hätten sich schneller und entschiedener zu spontanen Aktionen bereitgefunden als die gewerkschaftlich eingebundenen Facharbeiter, die halt diese Disziplin kannten. Ne? Wenn die Gewerkschaft sagt, ihr streikt, dann wird gestreikt, dann wird gesagt, ja, seid ruhig, seid ruhig. Die auf Deeskalation bedachte offizielle Gewerkschaft hatte hier einfach weniger Einfluss eben. Für die jugendlichen Männer und die Frauen gilt eben zudem, dass dieses Drohpotenzial, das es ja gab, dass man einberufen wird, wenn man nicht spurt, für die älteren Männer war das so, bei ihnen griff das eben dann nicht. Der Prozentsatz der Frauen in den höheren Ebenen der Organisationsstrukturen der Antikriegsbewegung und der sich herausbildenden revolutionären Bewegung ist sicher gering. Trotzdem haben sie einen bedeutenden Anteil an den Kämpfen gegen Krieg und Kapitalismus gehabt. So berichtet der Schriftsteller Oskar Maria Graf über die Zusammenkünfte Kurt Eisners im Vorfeld der Novemberrevolution.
Was saß denn da neben dem grauhaarigen, bebrillten, immer belebten, immer geistreichen Kurt Eisner? 4 oder 5 ganz Getreue, rundherum etliche oppositionelle SPD-Proleten, USPDler, Intellektuelle und vor allem kriegsmüde Proletarierinnen, Frauen mit ausgelaugten Gesichtern, zerarbeiteten Händen und entschlossenen Augen. Sie waren eigentlich die Nüchternsten, die Mutigsten. Sie arbeiteten in den Granatfabriken, waren Straßenbahnschaffnerinnen, schufteten sonst wo und erzählten von ihren Nöten, von den Schwierigkeiten der Agitation unter ihren Kolleginnen. Und sie machten Vorschläge.
Bild 12. Gruppenaufnahme in einer Zeche in Westfalen. 6 Frauen, 2 Männer. Hand auf der Hüfte oder die Arme verschränkt. Selbstsicherheit ausstrahlend. Die Stiefel, Arbeitshosen, Blusen und Mützen voller Kohlenstaub.
Im Januar 1918 schließlich ging ein Streik durch alle Rüstungsbetriebe, erfasste alle Industriestädte. Die Behörden zählten bis zu 1 Million TeilnehmerInnen. Nach anderen Angaben waren es sogar 2 Millionen. Die Munitionsarbeiter oder Januarstreiks begannen am 27. Januar 1918 und dauerten in den meisten Teilen des Reichs 3 Tage. In Berlin ging das sogar eine ganze Woche lang.
Bild 13. Zeichnung von Franz Wimmer, 1916. Ein Streik. Im Hintergrund qualmende Fabrikschlöte. Zornige Frauen fordern auf Plakaten: Wir wollen Frieden. Gebt uns zu essen. Gebt uns unsere Männer.
Neben dem Hunger und der Unterversorgung war die Revolution in Russland ein wichtiger Faktor, der der Antikriegsstimmung Auftrieb gab. Dass Deutschland mit diesem Separatfrieden, das das Reich geschlossen hatte, mit Russland nach der Revolution, der Frieden von Brest-Litowsk, ja auch massiven Druck auf das bolschewistische Russland ausgeübt hat, um seine Macht zu erweitern und sich quasi für den Krieg zu stärken, gab eben den Verdacht neue Nahrung, dass die Reichsleitung eben doch Eroberungsziele verfolgte. Es wurde immer bestritten, dass das so sei. Zudem schürte die Revolution in Russland natürlich die Sehnsucht der ArbeiterInnen nach grundlegenden Änderungen auch in ihrem eigenen Land, und es stärkte dann auch die linken Kräfte. Also hat sich die wirtschaftliche Unzufriedenheit zur politischen Krise gewandelt. Bereits im Mai 1917 meldete ein sächsischer Gendarmerie-Wachtmeister:
Die Unzufriedenheit über die unzulängliche Lebensart, insbesondere über die unveränderte Brotration, wächst von Tag zu Tag. Das Verständnis zum Durchhalten schwindet immer mehr. Öfters hört man im Volk die Äußerung fallen: Für wen führen wir den Krieg? Doch nur für das Großkapital.
Es gibt eine gut dokumentierte Debatte der antimilitaristischen linken Kräfte, schon im Vorfeld des Krieges auch, über den Streik als politische Waffe der Massen gegen den Krieg. Rosa Luxemburg hat es bereits ins Spiel gebracht in der Diskussion vor dem Krieg. Sie dachte das keineswegs nur als Druckmittel auf politische Entscheidungen, sondern sie sah es als ganz wesentlich an, dass der Friede als Ausfluss der Machtstellung des Proletariats erlangt wird, wie sie das beschrieben hat, und eine radikale Verschiebung in den sozialen politischen Verhältnissen herbeiführt. So schrieb sie:
Vom proletarischen Klassenstandpunkt gibt es eben kein anderes Mittel, das imperialistische Völkermorden zu beenden, als den offenen Widerstand der Volksmassen, der zugleich von selbst zum Kampf um die politische Macht im Staate sich auswachsen muss.
Dass der Massenstreik aber in dieser politischen Situation tatsächlich machbar sein könnte, das haben selbst viele Mitglieder der radikalen linken Opposition nicht geglaubt. Auch die USPD hat sich zunächst eher dagegen gesträubt und hat es abgelehnt. Aber dann hat eine Abordnung der revolutionären Obleute, das waren Richard Müller und Paul Blumenthal, wer es genau wissen will, im Dezember 1917 sind die an Spartakisten und linke USPD-Leute herangetreten und konnten sie dann bewegen, einen reichsweiten Aufruf herauszugeben, einen gemeinsamen Aufruf, in dem das Wort Streik zwar gar nicht vorgekommen ist, aber die Arbeiterinnen zum Handeln aufgefordert worden sind. Karl Retzlaff, ein 22-jähriges Mitglied der Berliner Obleute, erinnert sich an den Beginn des Ausstands an seiner Arbeitsstelle.
Auf einem Tisch in der Mitte der Versammelten stehend, begann ich meine Rede. Wir streiken nicht aus Kohlrübengründen, wir streiken, um den Krieg zu beenden, schrie ich mit der erheblichen Lautstärke, die mir gegeben war. Wir wollen Frieden, wir wollen den Kaiser und seinen Generälen keine Waffen mehr liefern. Wir wollen Verbrüderung mit der russischen Revolution, wir wollen streiken, bis der Krieg beendet ist. Es lebe die russische Revolution, es leben Lenin und Trotzki. So wiederholte ich meinen Aufruf, immer wieder unterbrochen von den Zurufen der über 1000 begeisterten Frauen und Männer.
Wie organisiert, übrigens möchte ich mal darauf hinweisen, dass er auch schreibt hier, der begeisterten Frauen und 1000 Frauen und Männer. Also da würde ich schon sagen, dass das kommt immer wieder vor in der Beschreibung, dass explizit auf die Frauen hingewiesen wird. Ich weiß es nicht ganz genau, aber ich würde schon vermuten, dass das auch heißt, dass es eine Zunahme von den Frauen an diesen Versammlungen bedeutet hat. Wie organisiert der Streik auch in Nürnberg gewesen sein muss, das erfahren wir aus einer Schilderung des Ortsvorstands des Christlichen Metallarbeiterverbands.
Vor dem Fabrikeingang stand ein als Soldat scheinbar verkleideter Mann, der die ArbeiterInnen in dem Eingang anhielt mit den Worten: Wer den Frieden will, bleibt heraus, wer länger Krieg will, geht hinein. Diejenigen Arbeiter, die der Aufforderung zum Streik nicht Folge leisteten, waren nicht selten wie ich der Vergewaltigung und dem Anspucken durch die Streikhetzer schutzlos preisgegeben. In einem anderen Betrieb drängte sich eine früher im Werk beschäftigte Arbeiterin in die Fabrik an die Maschine und stellte sie ab. Ein paar halbwüchsige Burschen schrien alles heraus. Und der Lachsenhaltung der Meister war es zuzuschreiben, dass die Arbeiter so nach und nach, wenn auch widerwillig, Folge leisteten.
Bild 14. Das Café Merck in der Prechtelsgasse in Nürnberg-Gostenhof.
Tags zuvor waren nach dem Bericht der christlichen Gewerkschaft im Café Merck, hier zu sehen, in Gostenhof, die Rollen verteilt. Das ist seit langem ein Treffpunkt, schon im 19. Jahrhundert, der Arbeiterinnenbewegung gewesen. Da haben wir sie also getroffen und beschlossen, mit dem Streik in der Firma Bing in Gleishammer zu beginnen. Hier haben hauptsächlich Frauen gearbeitet und zum Beispiel Helme hergestellt, Wurfgranaten, Militärkochgeschirr. Nicht ganz so viel Erfolg hatte man dann wohl bei MAN und Siemens. Da waren überwiegend männliche Belegschaft. Und insgesamt sollen aber in Nürnberg für das Industriegebiet, eine Zahl sagt, rund 100.000 Arbeiterinnen und Arbeiter gestreikt haben im Rahmen dieser Januarstreiks. Das war ein politischer Streik, in dem reichsweit weitgehende Forderungen erhoben worden sind. Die Forderung nach einem annexionslosen Frieden, nach dem Selbstbestimmungsrecht der Völker, Wiederherstellung der bürgerlichen Freiheiten, gleiches Wahlrecht, Versammlungsfreiheit. Das zielte schon, man merkt schon, gegen die halbabsolutistische Staatsform. Also ein Hauch von Revolution schwingt bereits mit.
Bild 15. Flugblatt, 28. Januar 1918. Arbeiter und Arbeiterinnen erscheint alle um 10 Uhr vormittags zur Versammlung auf dem Ägidienberg. Lesen und weitergeben.
Wie auch in Berlin war übrigens auch in Nürnberg neben der USPD auch die Mehrheits-SPD in die Streikbewegung eingetreten. Das ist darauf zurückzuführen, dass auch in der alten Partei die Stimmen zu der Zeit gegen den Krieg zugenommen haben, ist auch ein bisschen darauf zurückzuführen. Heißt es an einer Stelle, kann ich auch nicht sicher sagen, dass die Nürnberger SPD auch ein bisschen linker gewesen sei als andere. In Berlin, wo die SPD auf jeden Fall relativ links stand, war es der Druck der Basis, der für die Beteiligung sorgte. Die Parteispitzen setzten sich dann aber wieder dafür ein, die politischen Ziele in den Hintergrund zu stellen und den Ausstand durch Verhandlungen zu beenden. Claire Kasper erinnert sich später.
Die Vertreter der SPD waren auf Beschluss ihres Parteivorstandes nur eingetreten, um den Streik zu bremsen und ihn schnellstens zu beenden. Die militärischen Kommandostellen verhängten den verschärften Belagerungszustand, unterstützt von den verräterischen SPD- und Gewerkschaftsführern.
Das bestätigt auch der spätere SPD-Reichskanzler und Rechtssozialdemokrat Friedrich Ebert.
Uns kam es darauf an, den Streik baldigst zu einem geregelten Abschluss zu bringen, zumal er seinen Demonstrationszweck bereits erfüllt hatte.
In Nürnberg gab es eine Streikkundgebung am 29. Januar. Dann gab es eine am Ägidienberg. Und man sieht hier schon schön, wie viele Frauen das sind, ne? Wie fröhlich die sind.
Bild 16, Zeitungsfoto. Schnappschuss aus der Kundgebung am 30. Januar 1918 am Nürnberger Ägidienberg. Eine Menge, darunter viele Frauen, heftig diskutierend. Eine Gruppe von Frauen zeigt lachend auf den Fotografen. In der Bildunterschrift heißt es: Auf die Tatsache, bei einer Demonstration fotografiert zu werden, reagierten die Frauen keineswegs eingeschüchtert, sondern eher belustigt.
In Nürnberg ist der Streik nach 3 Tagen dann beendet worden. Größere Auseinandersetzungen hat es hier nicht gegeben. In München war die Gruppe um Kurt Eisner, Ernst Toller und Sonja Lerch von der USPD maßgeblich an der Streikmobilisierung beteiligt. Die geborene Polin Lerch trat vor MunitionsarbeiterInnen auf und forderte dabei:
zum Massenaufstand auf, sprach von der Verbindung des Deutschen mit dem russischen Proletariat und begründete es, dass der Freiheitsgedanke in München endlich zur Verwirklichung komme und forderte dazu auf, die Arbeit nicht eher wieder aufzunehmen, bis die Freiheitsidee sich durchgesetzt habe. Ihre Reden übten auf die Anwesenden eine ausschlaggebende Wirkung im Sinne des Entschlusses der Arbeitsniederlegung und der Fortsetzung des Ausstandes aus.
So erfahren wir aus einem Bericht der Staatsanwaltschaft. Die Januarstreiks waren vordergründig kein Erfolg. Keine der Forderungen wurde durchgesetzt, erreicht. Der Krieg sollte weitergehen. Es gab nicht mal, man war nicht mal zu Verhandlungen bereit mit den Streikenden. Den Massenaktionen ist auf unterschiedliche Weise begegnet worden. In Berlin ist die Militärbehörde massiv gegen diesen Streik vorgegangen. Die Auseinandersetzungen bei Demos haben teilweise bürgerkriegsähnliche Formen angenommen, mit umgekippten Straßenbahnwägen als Barrikaden. Angeblich soll ein Polizist dabei getötet worden sein, das ist nicht ganz sicher. Alle Versammlungen wurden verboten, Betriebe wurden unter militärische Leitung gestellt. Die Reichsregierung weigerte sich, Delegationen zu empfangen und zu verhandeln. Massive Repression setzte im Anschluss ein. Es gab eine große Zahl von Verhaftungen und Einberufungen von Tausenden am Streik Beteiligten. Fast alle revolutionären Obleute und viele Spartakisten sind verhaftet oder eingezogen worden. Das schwächte natürlich die revolutionäre Bewegung auf Monate dann. Bis zum November gelang der auch personell geschwächten Antikriegsopposition dann keine größere überregionale Mobilisierung mehr. Als die Novemberrevolution begann, war die Niederlage längst von der obersten Heeresleitung eingestanden. Die Abdankung des Kaisers war nur noch eine Farce. Erneut spielten dann die revolutionären Obleute eine wesentliche Rolle, besetzten das Parlament, gründeten Arbeiter- und Soldatenräte die Novemberrevolution.
Bild 17. 9. November 1918. Protestierende Menschenmenge unter den Linden in Berlin. Männer, Frauen, Kinder. Im Zentrum ein roter Matrose, der eine Fahne in die Höhe hält.
In München und Bremen sind ja sogar Räterepubliken ausgerufen worden. Aber die Ankündigung Karl Liebknechts einer freien sozialistischen Republik konnte nicht erreicht werden.
In der es keine Knechte mehr geben wird, in der jeder ehrliche Arbeiter den ehrlichen Lohn seiner Arbeit finden wird. Die Herrschaft des Kapitalismus, der Europa in ein Leichenfeld verwandelt hat, ist gebrochen.
Im Vortrag hörtet ihr Inge Hammer und Michael Liebler.
Mit Musik von David Chastain, Pavel Festschuk, Ergo Fismis, Alex Mason, Dian Key, Lobo Loco, Sarah, Blue Dot Sessions, Audio Resu und Grow Wander.
Die Bilder sprach Nadja Benewitz.
Vielen Dank an Svenja Storath und Tanja Buttenborg für ihre Interpretation des Lieds von der Moldau.
Unsere Quellen waren Hans-Joachim Bieber, Gewerkschaften in Krieg und Revolution, Ottokar Luban, die revolutionären Massenaktionen gegen den Krieg, Friedhelm Boll, Ralf Hofrocke, Frank Heidenreich, Streiken gegen den Krieg, Klaus-Dieter Schwarz, Weltkrieg und Revolution in Nürnberg und Nadja Benewitz, Frauen in Revolution und Räterepublik.